Herzlich willkommen bei
«Tichtel Mächtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 275 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Luca Fontana.
Hallo.
Domagoj Belancic.
Hallo.
Und dem Michel Brändle.
Halli, hallo.
Wir reden heute über den Nintendo-Hack, respektive Game Freak, die Firma, die Pokémon Games macht, über Apple TV Plus, wo jetzt eben nicht mehr Plus heisst und das nicht die einzige Firma ist, die ganz gut ist in Namensgebung. Dann über das offizielle Ende von Windows 10, was das bedeutet und was man machen kann. Dann kann ich noch kurz über den Asus ROG Xbox Ally X
reden. Gib's auf, ist doch genau. Über einen neuen Xbox Handheld.
Ja, genau. Ja, genau. Eben, wo eben vielleicht wirklich nicht ein Xbox Handheld ist. Ja,
die würden sich lieber ein Beispiel an Apple nehmen.
Ja, genau. Weniger ist mehr. Dann im Big Screen über Monster, die Ed Gein Story und One Battle After Another. Und dann in der Spiele kann ich noch Absalom sagt man gleich.
Absalom. So schade, wir sind sonst noch drei andere Games am Spielen, wo wir aber nicht darüber dürfen reden. Ja, das wäre genau. Viel spannender als das. Aber das
ist, es ist wirklich ein sehr cooles Game, muss man schon sagen. Okay. Also, aber genau, ich hätte definitiv noch spannendere. Also komm, springen wir doch in die News.
News. News aus der Tech-Welt.
Game Freak, die Firma, die diverse Pokémon Games macht. Ist nicht die einzige, oder, die Pokémon Games macht, aber die, die, wie sagen wir, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht ein. Aber die meisten machen, habe ich das Gefühl, zumindest in letzter Zeit. Und die sind gehackt worden, über das hast du ja auch schon geschrieben. Und jetzt ist aus dem Hack aber sind noch mehr Informationen rausgekommen. Habe ich das richtig im Kopf?
Ja, genau. Aber ich glaube, Game Freak macht quasi alles.
Ah, wirklich?
Außer Pokémon Go. Wenn ich mich nicht täusche.
Ja. Direkt. Bringt ja mehrere im Jahr am raus.
Die ja, sind so schlecht und qualitativ im Eimer.
Also das, gut, vielleicht ein paar Mobile-Spiele machen sie nicht, aber...
Aber alle, die auf die Konsole kommen, sind
ja, das sicher, ja, genau. Genau, die sind gehackt worden letztes Jahr. Wir haben letztes Jahr schon darüber berichtet, durch Social Engineering. Also es hat irgendein armer Mitarbeiter ist da auf ein Mail reingekommen und hat seine Login-Daten preisgeben. Darum macht euren Security-Kurs, den wir da alles bekommen, bitte. Das ist wichtig.
Ja, ja. Shoulder-Surfing is a thing.
Genau. Und aber das war vor einem Jahr gewesen und sie haben 1 Terabyte Daten gestohlen. So. Die Hacker. Kann man das Hacken nennen? Das kann man schon Hacken nennen.
Ja, Social Engineering ist. Volkswohl kann man das so nennen.
Genau. Und 1 Terabyte Daten und das haben sie vor einem Jahr haben sie einen Teil von diesen Daten, von diesen Informationen veröffentlicht und jetzt haben sie gefunden, oh, machen wir jetzt einfach den Rest aus Gründen.
Hat es niemand kaufen, dann geben wir es
vielleicht, ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die sogar gar kein Lösegeld wollen, sondern die es einfach gemacht, weil es lustig ist. Und wahrscheinlich das Timing haben sie jetzt gemacht, weil Pokémon Legends CA rauskommt, heute. Und dann haben sie gefunden, ja gut, wenn da ein neues Pokémon-Spiel rauskommt, erzählen wir den Leuten, was wir da noch gefunden haben in diesem Terabyte drinnen. Und da gibt es so einiges, es ist nämlich das ganze Line-Up von Pokémon-Spielen bis 2030 ist geleakt worden. So. Das ist dann echt super krass, aber 2030, das ist gar nicht mehr so lang. Das ist 2030 ist, es ist super krass. Ja, noch ein bisschen mehr als 4 Jahre. Ja, es ist echt traurig, dass wir gleich schon 2030 haben. Genau, aber klar, eben, das ganze Line-Up irgendwie geleakt, das erinnert mich so ein bisschen an Insomniac League, Insomniac Hack, wo wir vor 2 Jahren hatten, wo sie auch irgendwie alles bis 2035 sogar geleakt haben. Und bei Pokémon sieht es so aus, dass jetzt ist klar, die nächste Generation kommt nächstes Jahr, also 2026, und dann feiert Pokémon das 30-jährige Jubiläum. Hure krass, dass das auch schon so lange geht. Und zudem gibt es dann die 10. Generation von Pokémon-Spielen, die dann rauskommt. Und das soll, wenn alles gut kommt, wird es mal endlich so einen richtig technologischen und grafischen Schritt gegenführen sein. Weil die Switch Games, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die sehen der ist sehr fragwürdig aus und laufen sehr fragwürdig.
Ihr werdet alle schockiert sein, wenn die nachher so mega high-res, mega realistisch und dann wird es voll monstermäßig ausgesehen.
Sie müssen aber so trotzdem noch herzig sein.
Wie oft ich das Versprechen schon gehört habe.
Ja, genau, es ist so. Ja.
Das Mal wird es wirklich ein sensationeller grafischer Gump nach vorne sein. Es ist jedes Mal einmal fast schon eine Rückwärtsrolle.
Hey, aber ein Backflip ist ein Sprung.
Ja, genau. Jetzt entwickeln sie auch exklusiv für Switch 2. Switch 1 ist in Vergangenheit. Und der Titel soll heissen Wind and Waves. Also wieder zwei Editionen. Also Wind und Wellen. Und soll in der Inselwelt spielen, von Indonesien inspiriert. Klingt lustig. Erste Testbilder und Testvideos sind auch geleakt worden, wo sie so Wasserphysik testen und so. Das sieht echt cool aus. Aber eben, wie das dann fertig wird aussehen, who knows. Und klar ist auch, dass sie eine neue, eine neue Engine benutzen, die sie in-house entwickelt haben. Also mal schauen. Genau, und dann soll es noch ein weiteres Legends geben. Also das ist die Spin-off-Reihe, wo wir jetzt den CA haben. 2022 ist Pokémon Legends Arceus rausgekommen. Das kommt immer so zwischen den Mainline-Games raus. Und dann 2030 soll dann die 11. Generation kommen. Nach der 10. Generation. Mhm. Und da sieht man so, sie lösen sich langsam ein bisschen mehr Zeit zwischen dem Spiel. Sie müssen nicht einfach so rausrushen und irgendetwas herkotzen, was so halb fertig ist, sondern sie lösen sich hoffentlich ein bisschen mehr Zeit.
Ich meine, zwei Games pro Jahr, ja. Das ist ja absurd.
Ja.
Sie haben vielleicht einfach beweisen, dass es eine schlechte Idee ist, um zu rushen. Wahrscheinlich hat man so hinten dran gesagt, machen wir mal ein bisschen. Ja, so, ja, schau, wenn wir gerusht werden, dann ist das Ergebnis. Wollen wir das wirklich?
Ja, vielleicht. Aber zahlenmässig sagen alle ja.
Ja, das ist wegen gewissen Opfern, die es trotzdem kaufen und lieben. Domi.
Ja, aber immerhin kaufen wir nicht jeweils zwei Editionen gleichzeitig. Es gibt ja noch Leute, die sich jeweils die eine und die andere Edition kaufen. Und
das ist auch das Geschäftsmodell, wer sich das ausdenkt, bringt einfach zweimal das gleiche Game aus.
Unglaublich. So ein Scam, der immer noch funktioniert. Jede Generation.
Seit 19, keine Ahnung, 97, 98. Unglaublich, unglaublich. Aber Legends, das ist eine Spin-off-Reihe, das habe ich gar nicht gecheckt. Das check ich erst jetzt.
Ja, ja, genau. Das ist nur, da probieren sie einfach immer ein neues Zeug aus. Im ersten Legends haben sie also ein bisschen das Open-World-mäßig ausprobiert.
Ja, genau.
Und jetzt in dem Legends, wo heute rauskommt, im CA, hat es ein neues Kampfsystem, ein Echtzeit-Kampfsystem, das halt auch ganz anders ist als in dem Mainline-Pokémon-Spiel. Und das ist immer so ein bisschen experimentell, was sie dort probieren. Aber noch ein viel grösseres Experiment ist auch noch in der Pipeline, nämlich Project Seed heisst es. Und es soll anscheinend ein MMO sein, ein Pokémon-MMO, wo in den ersten vier Regionen spielt, von den ersten vier Generationen, die sie rauskommen. Also Kanto aus Rot und Blau, Johto aus Gold und Silber, Hoenn aus Rubin und Saphir und Sinnoh aus Diamant und Perl. Und auch die Regionen sollen verbunden sein miteinander. Und das ist nicht hure geil!
Ja,
sensationell.
Das klingt hure gut. Aber eben, auch hier, es ist von Game Freak. Das Konzept klingt hure geil und so ein nostalgischer Traum für jeden, der mit Pokémon aufgewachsen ist, nochmal in die Regionen zurückzugehen und mit anderen zu spielen. Aber man darf skeptisch sein.
Aber ein MMO, sagst du, ich weiß fast nicht, ob ich nicht lieber einfach ein riesiges RPG hätte.
Also ich fände es auch geiler, ja, wenn es ein Singleplayer-Dings wäre, wo alle vier Regionen drin wären. Aber ja. Hey... Das Konzept, dass man so Zeug verbindet aus älteren Spielen. Geil.
Ah ja, ich bin gespannt. Dann wirst du wahrscheinlich deinen Charakter haben. Dann wirst du, ja, weißt du, jetzt ein MMO, ich stelle mir vor, da muss es ja eigentlich verschiedene Klassen haben. Oder? Hey, ja. Mit verschiedenen Skilltrainern. Was bist du denn? Ich bin Wasser-Pokémon-Trainer, Feuer-Pokémon-Trainer. Oder kannst du es. Oder kannst es was gibt es da für Möglichkeiten? Klassenmöglichkeiten? Das ist.
Vielleicht kannst du auch Arena-Leiter werden. Das wäre super geil. Wenn du Arena-Leiter bist, und dann kommen Leute zu dir und kämpfen gegen dich.
Ja, aber dann musst du den Rest vom Tag einfach dort stehen und warten. Ja,
genau. Das ist dann wirklich ein Job, den du hast. Du musst vom 8. bis 5. musst dort stehen.
Das wäre geil.
Genau, was auch noch ist rausgekommen, was ich noch spannend gefunden, die Budgets von den Games. Und die sind erstaunlich niedrig. Pokémon Legends CA hat zum Beispiel nur 13 Millionen Dollar kostet, umgerechnet aus Yen. Dabei muss man sagen, Entwicklungskosten in Japan sind generell tiefer, weil die Löhne tiefer sind als zum Beispiel in den USA. Aber trotzdem, wenn man es vergleicht irgendwie mit so AAA-Games, Exklusiv-Games zum Beispiel von PlayStation, ist es echt erstaunlich wenig. Über Spider-Man 2, das wissen wir auch aus dem Hack von vorletztes Jahr, von Insomniac, das hat über 300 Millionen Dollar gekostet. Nur in Produktion, ohne Marketingkosten.
Und das ist ja der riesige Unterschied. Das, ja. Merkst. Und das ist halt weird, weil Pokémon ist die grösste, erfolgreichste Media-Franchise auf dieser Welt. Also es gibt keine Franchise, die mehr Geld scheffelt als Pokémon. Nicht Disney, nicht Hello Kitty, nicht einfach irgendetwas. Und da setzen sie einfach nur 13 Millionen Dollar für ein Game ein. Das, ja, ist hure krass, finde ich.
Aber dann schaust du wieder die Games an und dann sagst du, ja, okay, das macht Sinn.
Ja, genau.
Jetzt check's out. Weißt du, so, es ist.
Man spürt so.
Ja, es ist wirklich so mit dem absoluten Minimum, das absolute Maximum. Also Min-Max haben die absolut drauf.
Absolut. Und was mir eben auch ein bisschen Sorgen macht, das nächste Spiel, das geleakt ist worden, das Mainline-Spiel Wind and Waves, für das ist anscheinend nur 20 Millionen budgetiert worden.
Hey, doppelt so viel wie bis jetzt.
Ja, gut. Es ist so ein bisschen.
Ja, bei den Mainline haben sie ja schon gute Grundlagen, weil sie ja nichts Neues experimentieren. Wahrscheinlich können sie dort ein bisschen...
Ja, doch, jetzt haben sie eben eine neue Engine und müssen quasi alles, alles neu machen.
Ah, dort machen sie es schon. Okay.
Ja. Man sagt ja auch für Switch 2, weil die Auflösung zu höher ist, müssen wir eigentlich mehr, also aufwendigere Texturen und so, was ja, mehr Zeit kostet. Und dann, ja, könntest du meinen, das, ja, dann sieht es aus, als würde das Budget nur so skalieren. Ja, dass jetzt einfach,
also wir erwarten nicht zu viel, ich sehe es.
Ja, außer dass sie, halt bisschen, sie sich mehr Zeit lassen. Von dem her könnte es vielleicht besser sein. Aber hey, mal schauen. Vielleicht all die Infos, oder nicht bestätigt natürlich, aber das sind interne Dokumente. Vielleicht sind die auch nicht mehr irgendwie aktuell oder so. Aber das ist so wie das Spannendste, was aus dem Hack ist rausgekommen. Und eben, es ist nicht das einzige Mal, wo das passiert ist. So Studios stehen immer wieder so im Kreuzfeuer und werden von Hacker targeted. Ich habe vorhin erwähnt den Insomniac-Hack, der 2023 passiert ist. Eben das ganze Line-Up von ihnen, wo geleakt ist worden. Ein spielbares Bild vom Wolverine-Game ist sogar kursiert im Netz. Also das konntest du installieren auf deinem PC und hast können spielen. Es ist super krass.
Wie geil.
Und Rockstar haben wir auch erst gehabt, 2022. Das war schon ein riesen Fall, wo irgendwie 90 Videos von GTA 6 geleakt wurden, in einem mega frühen Entwicklungsstadium. Und die Leute dann schon so Angst hatten, oh, es sieht nicht gut aus. Aber es ist halt auch so mega früh, oder? Es muss so aussehen. Es ist normal, dass es so aussieht. Und Nintendo selber ist 2020 auch von einem Giga-Leak betroffen worden, so hat man es dann genannt. Und dann sind Quellcodes von Konsolen, Tech-Demos und Emulatoren gestohlen worden von Nintendo. Und anfangs von dieser Woche hat sich das Crimson Collective, das ist so ein Hacker-Kollektiv, die haben sich auch gemeldet und gesagt, dass sie jetzt auch Zugang zu sensiblen Nintendo-Daten haben. Da weiß man aber noch nicht, ob da tatsächlich noch irgendetwas daraus wird oder ob sie nur so tun, als hätten sie irgendetwas. Aber da könnte auch noch sein, dass in den nächsten Tagen vielleicht noch das eine oder das andere wird rauskommen. Ja.
Ja, das ist auch schon mal krass. Was halt gerade bei so Firmen, die halt ein bisschen verschlossen sind, ist dann halt logischerweise besonders interessant, wenn man mal ein bisschen drin sieht, oder? Weil eben gerade so Budgets oder Planung. Und
nie würde Game Freak oder Nintendo oder Pokémon Company irgendetwas zu den Budgets sagen von Pokémon. Nie im Leben, ja.
Ja, aber es ist schon lustig, wenn man es so sieht, findet man schon, ja, es korreliert irgendwie schon mit dem, was man da bekommt, ja.
Ja.
Ja. Maximal Gewinnoptimierung kann ich nicht besser machen, ist krass.
Nein.
Ja. Ja, genau, dann gehen wir auch weiter zu Apple TV, ehemals Plus, der Streamingdienst, der gefunden hat, ja geil, es gibt schon Produkte, die so heissen, das finde ich mir toll, wir möchten auch so heissen. Oder was war die Idee dahinter?
ungefähr. Eben, Apple TV Plus heisst jetzt neu Apple TV. Man hat etwas umbenannt, das absolut niemand verwirrend gefunden hat. Das klingt jetzt alles zuerst mal harmlos. Okay, man hat einfach das Plus gestrichen, bis man merkt, Apple TV gibt es ja eigentlich schon, und zwar mehrmals. Da gäbe es zum Beispiel zuerst mal die Apple TV App, wo man braucht, um Filme und Serien können kaufen und mieten. Das ist einfach der Video-on-Demand-Dienst von Apple. Dann haben wir die Apple TV Box, also das kleine schwarze Ding, Set-Top-Box, wo unter dem Fernseher rum verstaubt. Und jetzt halt neu auch der Streaming-Dienst selber, wo nicht mehr Apple TV Plus heisst, sondern Apple TV, also der Dienst, wo man jeden Monat etwas zahlt und dafür hast du dann Zugriff auf den ganzen Katalog dort. Ja, ein Name, drei verschiedene Sachen, was soll da schon schief gehen? Oder wie es The Verge so schön süffig geschrieben hat bei Ihnen in den den News, das Branchenmagazin The Verge. Der neue Formel 1-Film von Brad Pitt läuft bald auf Apple TV, vor seiner Premiere auf Apple TV, wo du über die Apple TV-App auf Apple TV-Gerät schauen kannst. Logisch,
oder? Das ist
ein bisschen geil. Das ist doch einfach, damit du kannst in den Store gehen und sagen, ich hätte gerne Apple TV und du kriegst einfach schon mal alles angeschmissen. Genau. Du musst gerade schon Abo lösen. Und ja, das hast doch gesagt, ja, Apple TV.
Genau. Es gibt Gerüchte, dass Apple die noch dieses Jahr möchte eine neue Apple TV Box vorstellen und dass das ganze Rebranding etwas mit dem könnte zu tun haben. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich sage, Apple wird nach jahrelangen Gerüchten endlich ihre eigene Fernseher auf den Markt bringen und der wird, wie ich kann es auch nicht anders sein, Apple TV heißen.
Nein! Aber
das wäre jetzt eine für meine Prognose.
Ja, aber gut. Ich meine jetzt, also das ist jetzt, klingt jetzt schon nicht so absurd, wenn du schon die Software und die Hardware gleich nennst. Es gibt ja wirklich keinen Grund, dass du es nicht unterscheidest. Also, das ist doch, du brauchst aber nicht mehr Zeug zu unterscheiden. Wieso soll das Gerät gleich heißen wie der Streaming-Dienst? Das macht echt keinen Sinn.
Aber meinst du, ändert jetzt nachher da, weißt, wenn du sagst, sie bringen neue Geräte raus, dass die den anders benennen oder so?
Es wäre ja super. Wir haben schon zwei verschiedene Namen. Dann müssen wir jetzt einfach den Streaming-Dienst umbenennen und nachher das die Hardware umbenennen.
Das wäre ja geil.
Also, könnt ihr mal schon vorstellen?
Also, ja, es ist. Aber wir regen uns jetzt da, oder ich tue mich jetzt auch ein bisschen über Apple lustig machen. Aber Apple ist natürlich bei weitem nicht der einzige in der Branche, in der Hollywood- und Tech-Branche, die Rebrandings liebt. Ich habe in meinem Artikel, in meinem News-Artikel, wo ich dazu geschrieben habe, ein paar Beispiele gebracht. Zum Beispiel das HBO-Fiasko finde ich super. HBO, für die, die es nicht kennen, das ist der Sender, das ist der, der uns bahnbrechende Serien wie Game of Thrones gebracht hat, The Wire, Sopranos, Succession, Tschernobyl, also ein riesen Name. Und HBO, das hat es am Anfang halt nur für Kabelkunden gegeben, dann hat es HBO Go geheißen, dann nachher, wo das Zeitalter von Streaming gekommen ist, hat es mit Streamingkunden HBO Now geheißen, dann ist Warner Bros. Discovery gekommen und hat HBO gekauft, seinen eigenen Katalog mit HBO zusammengenannt und das Ganze HBO Max genannt, bis man 2023 gefunden hat, Scheiß auf HBO, wir streichen das, jetzt heisst es nur noch Max. Und das Jahr hat man dann gefunden, weißt du was, eigentlich HBO Max ist gar nicht so schlecht, wir gehen wieder zurück zu HBO Max.
Ja, das ist natürlich schon, das ist noch dümmer.
Das ist maximale Dummheit. Also wirklich, ja. Also stell dir vor allem, wo das HBO weggestrichen ist worden, dann muss jemand die Idee haben, wir streichen eine der ikonischsten Fernsehmarken aus unserem Brand raus. Und er muss dann mit dieser Idee in ein Board reingegangen sein, hat müssen Leute überzeugen und die haben alle gefunden, ja, das ist eine super Idee. Dann sind Millionen von Dollar ausgegeben worden für das Branding und alle haben weiterhin gefunden, das ist eine super Idee, bis dann irgendjemand wahrscheinlich wieder gefunden hat, nein, komm, doch nicht. Und dann sind wieder Millionen ausgegeben worden. Es ist so.
Aber manchmal kostet im Fall aber auch einfach die nehmen, dass du sie darfst benutzen, also als Lizenz. Und dann kommt es dir eben vielleicht günstiger, wenn du es einfach rausstreichst. Das hat ja HM, der hat das mit Nokia ein bisschen gehabt. Sie haben zuerst ihre Phones unter Nokia verkauft, weil man Nokia kennt, weil Nokia mit dem können die Leute was anfangen und mit HMD weniger. Und dann haben aber HMD gemerkt, ja fuck, aber wir verkaufen so günstige Handys und wir sind jetzt nicht brutal erfolgreich damit. Wenn wir Nokia rausstreichen, können wir mal viel günstiger. Und dann haben sie ihre Phones einfach nicht mehr unter Nokia, sondern unter HMD selber verkauft. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei HBO vielleicht ähnlich war.
Aber ich weiss nicht, ja so, dort hat denen das vielleicht auch nicht gehört. Oder? Genau. Und Apple und so und HBO, denen gehört die Marke, die haben sie erfunden. Und glaube ich, das
also,
ist ein bisschen
anders. Also genau, oder das eine ist, ich nehme die Lizenz, oder? Es hat auch andere, ich glaube TCL hat zum Beispiel in Frankreich lang ihre TCL-Fernseher nicht als TCL verkauft, weil niemand TCL kennt hat, sondern unter... jetzt kommt man dann an, eine europäische Brand, die man da kennt, aber eben weniger bekannt. Dort hat man aber nur die Lizenz gekauft und man hat nicht die Firma selber gekauft. Also. Hingegen HBO hat ja Warner Bros. Gehört.
Stimmt, ja, sind ja die ganze Firma gekauft.
Man muss ja nicht
die
Lizenz für sich selber kaufen oder zahlen. Ein anderes schönes Beispiel ist auch noch Meta, wo ja vorher Facebook geheißen hat. Dann hat der Mark Zuckerberg gefunden, wir wollen jetzt neue Betonung aufs Metaverse legen, wo ja damals der grosse Hype war, bevor die Large Language Models wie ChatGPT und Gemini plötzlich das ganze Internetgespräch übernommen haben. Und um zu zeigen, dass man jetzt wirklich alles auf das Metaverse setzt, hat man dann kurzerhand die Firma umbenannt. Aus Facebook ist Meta geworden. Die App selber ist aber immer noch Facebook geblieben. Und VR-Headsets, die man unter anderem gebraucht hat, um in das Metaverse reinzukommen, die haben vorher Oculus Quest geheißen. Die hat man dann gekauft, die Firma, und in MetaQuest umbenannt. Die App, womit man die gesteuert hat, ist dann die MetaQuest Mobile App, wo worden. Wobei man dann gefunden hat später, nein, das passt uns doch nicht, wir müssen sie jetzt in Meta Horizon Mobile umbenennen. Auch ein
schönes Spiel. Wo kommt das Horizon plötzlich?
Ich keine Ahnung. Es ist ja schon Meta Quest, keine Ahnung. X ist auch ein schönes Beispiel mit Twitter. Der Elon Musk hat ja Twitter gekauft und dann von der grossen App träumt, wo alles kann, wo alles abdeckt, Kommunikation, Shopping, Banking, Dating, die Steuerung von deinem Ofen, das alles schön ambitioniert und das Ganze, oder auch ein bisschen wie so der Witz aus South Park, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Schritt 1, Rebranding, Schritt 2, Schritt 3, Profit. Und der Musk ist im Moment irgendwo noch zwischen Schritt 1 und 2, das Rebranding ist erledigt. Aus der Community habe ich auch noch ein paar schöne Beispiele. Also ein paar, ich bringe mal ein, zwei Radio DRS und Fernsehen SF1. Schön klar voneinander getrennt, oder? Das eine ist Radio, das andere ist Fernsehen. Und jetzt heisst ja beides SRF1. Super. Wenn man zwei Kinder den gleichen Namen geben kann, warum nicht, oder? Mein Lieblingsbeispiel aber vom Leser Spillfish, der hat geschrieben, wisst ihr noch damals bei der Einführung von Windows 95? Dort hat man gesagt, zum Runterfahren muss man einfach die Start-Taste drücken. Und alle so, was? Start zum Beenden? Und ich finde das ja logisch, oder? Das macht ja Sinn. Und so, das alles sehr philosophisch, könnte man sagen, die Start-Taste ist buchstäblich der Anfang vom Ende.
Ja, siehst du, das war clever. Ja. Hey, das Windows, siehst, das passt echt gerade zu unserem nächsten, die nächste News, nämlich Windows 10. Das war am Mittwoch ist das offizielle Support-Ende.
Genau.
Und das heisst, jetzt sollten alle dringend zu Windows 11 wechseln oder nicht? Oder was sind so die Optionen, Michelle? Und wieso sind die Leute überhaupt so lange noch bei Windows 10 geblieben? Oder bleiben?
Hey, genau. Also warum die Leute immer noch sehr gerne Windows 10 haben, das erzähle ich lieber zuerst und sage euch dann nachher, was ihr machen könnt. Weil Windows hat ja generell so ein bisschen die Ups und Downs mit dem Betriebssystem gehabt. Inzwischen schaut man so ein bisschen wehmütig auf das Windows 10 zurück. Ist ja aber auch schon 10 Jahre im Gange jetzt. Also man hat genug Zeit gehabt, um das zu optimieren und zum vergessen, was am Anfang alles schiefgelaufen ist, muss man jetzt das auch noch ein bisschen sagen. Und Windows 11 hat natürlich die Zeit jetzt noch nicht gehabt, weil Windows 11 gibt es jetzt erst seit einem Jahr ungefähr oder so. Also es ist wirklich so ein kleiner Prozess.
Nein, Windows 11 gibt es sicher länger.
Nein, schon.
Du mal weiter erzählen, schau
schnell nach. Schau schnell nach, weil das weiss ich nicht mehr genau. Jedenfalls, Windows 11 gibt es noch nicht 10 Jahre. Das sicher.
Seit also, 4 Jahren gibt es.
Schon 4 Jahre.
Die Zeit rast, ich sage das.
Genau. Und Windows 10 ist jedenfalls für die meisten, wenn ich so rausgehört habe, habe ich auch ein bisschen auf Reddit nachforschen, warum denn die Leute Windows 10 so cool finden. Ich fange mit dem kompliziertesten Punkt an, Phil.
Starttaste.
Fast, nein. Mit dem TPM-Chip. Und eben, Phil, das hat nichts mit der traditionellen chinesischen Medizin zu tun.
TPC.
TPM. Also, zuerst mal, weißt du TPM? Es steht für Trusted Platform Module und ist ein Hardware-Chip. Und der ist eigentlich direkt auf der Hauptplatine vom Computer verbaut. Und der Chip verbessert eigentlich die Systemsicherheit. Also, er fungiert als Speicherort für Verschlüsselungscode, Passwörter, halt einfach so sensible Daten, wo alles dort drauf gespeichert ist. Und diese sensiblen Daten werden so aufbewahrt auf dem TPM, dass niemand, also nicht auch die Software auf dem PC, kann auch nicht auf das zugreifen, das nicht klauen oder auslesen, sondern es ist wirklich auf der Hardware. Und in Windows 10 kannst du überprüfen, ob so ein Chip überhaupt vorhanden ist im Gerätmanager. Und wenn der nicht vorhanden ist, kannst du in den BIOS-Einstellungen ändern, anpassen und so weiter. Es ist aber auf jeden Fall keine Pflicht, dass du den Chip hast. Windows 10 läuft trotzdem. Und bei Windows 11 ist es eben Pflicht, dass du so einen Chip hast, und zwar in der Version 2.0, also schon die verbesserte Version. Und sonst kannst du auf deiner Hardware Windows 11 gar nicht installieren. Das ist natürlich für Leute sehr unchill, die irgendwie einen PC haben, der mega gut läuft noch, wo aber halt die ganze Hardware ein bisschen älter ist und dann kein neues Betriebssystem draufhauen können. Das ist so etwas, da verstehe ich, das stresst mega.
Ja, vor allem, das ist auch so etwas, das hat tatsächlich auch oft zu Problemen geführt. Also gerade der letzte, weiss ich, bei Battlefield 6, weil eben, zum Teil wird es irgendwie auch gebraucht, dass du es aktiviert hast. Und das ist so etwas, wenn es einfach würde laufen und du musst dir keine Gedanken machen, wäre es ja kein Problem. Aber es ist wirklich, ich habe auch schon mehrmals müssen, dann irgendwo im BIOS den Kack wieder irgendwie aktivieren und dann ist es aber eigentlich aktiviert gewesen und dann hast du es deaktiviert. Weißt du, du musst wirklich Sachen machen mit so irgendwie Schlüssel, dann hat sie einen Schlüssel drin, den musst du dann irgendwie löschen. Vertraust du wieder mal einfach irgendwelche Leute im Internet, die sagen, hey, ja, welch BIOS? Wer kommt schon raus im BIOS? Und dann löschst du den und startest neu und dann easy, dann geht's. Und dann findest du so, hey, das ist einfach, normale Menschen machen das nicht. Und
ja, du musst das so das nicht müssen machen.
Ja. Ja, das ist einfach dumm. Das finde ich auch, das ist wirklich ein legitimer Grund, warum das einfach... Das
also
einfach
du hast jetzt Windows 11, oder? Nehme
ich an. Ja, ich kann es natürlich vorwärts genau. haben. Mich hat es nie gestört, aber...
Das ist eben auch so ein Punkt, wo man so sagt, ja, hey, die ganze Software-Geschichte, die funktioniert natürlich, also halt von Software von Drittanbietern, funktioniert auf Windows 10 natürlich meistens auch besser, weil es schon länger optimiert ist auf das. Und Windows 11 ist eben gut 4 Jahre. Ich habe wirklich gedacht, das sei ein bisschen weniger neu.
Ja, ich glaube, sie haben auch schon Zeit gehabt.
Und ja, das ist man hat auch schon Zeit gehabt. Aber es ist auf jeden Fall, haben es gewisse Entwickler immer noch nicht so ganz angebracht, um so Windows 11 optimieren. Damit eben genau dann so Zeichen passiert, wo du irgendwelche Workarounds herausfinden und nachforschen und selber installieren, bis das überhaupt funktioniert. Das ist mega nervig für Windows 11. Und das gibt es offenbar bei Windows 10 viel weniger. Genau. Das ist so ein bisschen da. Und neben diesen Software- und Hardware-Zwangsachen gibt es natürlich auch noch so ein bisschen, ja, ich fasse das jetzt mal ein bisschen unter Gewohnheiten zusammen. Also man kennt Windows 10 oder wenn man lange damit arbeitet, die ganze Benutzeroberfläche. Und man schätzt auch die kleinen Sachen von Windows 10. Beispielsweise eben Startmenü haben wir vorher gehabt. Das Startmenü ist viel, viel aufgeräumter bei Windows 10. Also viel aufgeräumter, das ist eigentlich, es hat einfach mehr drauf, was du brauchst. Und bei Windows 11 ist es so reduziert, genau so ist es, so reduziert, dass du gewisse Sachen nicht findest oder dass du irgendwie anders nachschauen. Und das stresst ein bisschen die Leute bei den Taskleisten. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, man konnte auf der Seite und oben hat man die Taskleisten montieren. Nicht nur unten.
Das ist mega gemotzt, ja.
Aber das sind so kleine Sachen, genau.
Ja, und eben, da finde ich auch, hey, was, die sind so konservativ, ey. Startmenü, Mann, da braucht kein Mensch mehr. Es ist irgendwie Windows 95, wirklich. Ich drücke die Windows-Taste, damit ich etwas eintippen kann. Und nie interagiere ich sonst mit denen.
Und in der Suche tue ich auch immer die App, die ich brauche. So tue ich mit über die Suchfunktion einfach eingeben, ja, jetzt brauche ich die und die App und dann nehme ich die.
Das Suchfenster, das habe ich nicht einmal, das habe ich ausgeblendet, weil du kannst halt einfach die Windows-Taste drücken und etwas eintippen, weißt
du? Ja, das geht natürlich auch, ja.
Genau, Suchfenster haben auch ein paar gesagt, habe ich bei Windows 10 ein bisschen zuverlässiger funktioniert. Das weiss ich aber wie nicht, ich finde die Suchfunktion eigentlich wie noch easy. Mhm. Genau, und das sind so die kleineren Sachen, auch irgendwelche Standardprogramme setzen, sehr mühsam. Das ist mir aber auch schon aufgefallen. Bei Windows 11 musst du so für jede Dateiendung musst irgendwie so ein den Standard anpassen, also mit was das es öffnen soll. Bei Windows 10 ist es ein bisschen weniger mühsam gewesen, weil es immer so Gruppierungen gemacht hat. Aber das sind so kleine Workarounds, die gewünscht dich, und dann ist es mal nicht mehr rum oder du musst es irgendwie anders machen. Das stresst halt Leute, die effizient arbeiten wollen, sage ich jetzt mal, wenn du irgendwie eine andere Methode musst finden. Und eben auch viel sicher für euch spannend, die Gaming-Leistung. Mit diesen älteren Spielen, wo Windows 10 irgendwie offenbar teils eine bessere Leistung erzielt, was man nicht immer so in den Benchmarks sieht. Aber scheint es, sagen die Leute von Reddit, dass du das irgendwie merkst bei gewissen Titeln. Da habe ich nicht so viel Ahnung, aber das habe ich jetzt mal mit reingenommen, dass das beim Game sicher dann auch ein Thema ist. Wenn
das Windows 10 dort habe ich das Gefühl, ist sicher so minimal. Oder? Ich weiß es auch nicht. Dann haben die doch so alte Kisten, wo es. Dann haben die einfach eine alte Kiste, wo es doch drauf ankommt. Oder ich weiß es auch nicht.
Genau. Und dann so der dritte grosse Punkt, was man bei Windows 10 ein bisschen besser gefunden hat, ist so, die Leute sehen zum einen eben den Mehrwert nicht bei Windows 11 und haben wie so das Gefühl, dass Windows 11 eigentlich die so ein bisschen zwingt zu diesen ganzen Cloud-Diensten, zum Account-Zwang. So, dass du die ganzen Windows-Dienste benutzt, Edge und Teams und alles wird einem ja immer so ein bisschen aufgezwungen oder man fragt so mehrmals nach, hey, willst du nicht Edge benutzen? So ein bisschen, dass es dich so ein bisschen dort überschupft.
Ich glaube, das ist absolut so. Aber ich glaube, das ist wirklich bei jedem Betriebssystem so, außer eben vermutlich Linux, einfach auch bei Mac, das nötigt dich ja überall in den Settings, macht so immer Werbung für die eigenen Dienste und so. Und eben bei Windows, eben, das sind sie ja notorisch, dass sie wieder irgendwie, gibt es wieder ein Update und dann ist plötzlich wieder irgendein anderer Browser wieder standardmäßig.
Genau.
Hey, ich glaube, das gehört einfach irgendwie dazu. Das ist, also ich finde das auch scheiße, aber das ist
es ist mega scheiße. Ich habe auch das Gefühl, bei Windows 10 ist das auch schon ein bisschen gewesen, bei Windows sicher, 11. Ja. Du installierst halt wieder alles neu und dann natürlich ist wieder alles drin. So wie.
Aber es wird vermutlich mehr. Das ist schon so. Dann haben sie mehr so die Cloud-Dienste, aber...
Ja, und dann können sie es halt wie so ein bisschen mehr bestimmen, oder? Du, weil du so ein bisschen gezwungen wirst zu dem und die Leute hassen es, wenn sie zu irgendetwas.
Ich weiß, aber sie werden dann wieder zu dem gezwungen. Ich bin damals. Schlussendlich, es bringt dir nichts. Wenn du das verdammte Windows hast, dann bist du in diesem System halt auch gefangen. Auch wenn es weniger geschlossen ist als das von Mac, aber du bist da drin und du sträubst dich einfach, aber du zögerst da nur raus und irgendwie finde ich die Namens.
Genau, also bei Zögerer ist das raus. Das ist ein guter Punkt.
Zu Linux oder, ja, oder was
genau. Auch genau, das ist so die eine Variante. Ich habe noch nachgeschaut. Der Dino hat bei uns einen recht schönen Artikel darüber geschrieben, was du alles für Möglichkeiten hast. Und hat irgendwie 7 Varianten aufgeschrieben. Eben das eine, wenn wir es schon vorwegnehmen, damit dem, dass du einfach auf Linux wechselst. Oder halt, wenn du Windows-PC ganz zurückkehren willst, dann gibt es ja auch noch das macOS als Alternative, falls du irgendwie schon im Apple-Ökosystem unterwegs bist. Irgendwie schon Apple TV und Apple TV hast. Kannst natürlich dort drauf wechseln.
Die heilige Dreifaltigkeit.
Was natürlich auch noch gibt, ist, dass es noch ein bisschen länger rauszögert ist, wenn du Windows 10 behalten willst. Kannst wie die offiziellen Sicherheitsupdates, die laufen meistens noch länger. Bis jetzt war es meistens etwa ein Jahr gewesen.
Ist der entscheidende Punkt, oder? Sie tun der offizielle Support hört jetzt auf, das heisst, genau. Du kommst künftig keine Updates mehr über. Und es ist ja aber so, in der Vergangenheit ist es einmal so gewesen, die kommen dann eben natürlich fast 100% gleich noch ein paar. Weil es einfach, in der Schweiz sind sie offenbar 40%, die noch Windows 10 haben, was ja unglaublich viel ist. Und dann ist es weltweit natürlich auch zu viel. Und dann müssen die einfach aus sicherheitstechnisch müssen die gleich noch ab und zu mal ein Update bringen, weil auch sie werden dann unter den Problemen mit dem haben, wenn einfach alle riesige Sicherheitslücken haben und die können ausgenutzt werden. Darum wird es dann halt auch. Dann kommt irgendwann noch mal eins, aber es wird immer mühsamer. Und
es wird auf jeden Fall immer mühsamer, genau. Ja. Der Dino hat noch gesagt, du kannst auch Third-Party-Sicherheits-Updates benutzen, wie beispielsweise von Zero-Patch. Dort gibt es Schienz bis mindestens 2030, weil ja laut Tommy auch nicht mehr so lang ist, aber immerhin.
Es ist wirklich nicht mehr so lang, es ist wirklich.
Nein, leider eben nicht, das ist crazy. Aber da kostet dann halt, oder? Die von Microsoft sind immer gratis und bei Zero-Patch zahlst du im Jahr 25 Euro. Kannst du dann selber ausrechnen, ob es so da wert ist, um es noch ein bisschen rauszuzögern. Oder dann eben, du gehst halt einfach auf Windows 11, aber dort haben wir jetzt zwar auch ein bisschen besprochen, es gibt natürlich das ein oder andere Problem. Windows 11 an sich, wenn du Windows 10 hast, ist natürlich kostenlos, du kannst es einfach upgraden, sofern es eben deine Hardware unterstützt. Und wenn es deine Hardware nicht unterstützt, gibt es auch inoffizielle Variante mit irgendwelcher Software. Dino hat da jetzt Rufus genannt, wo du kannst, halt eben so die Workarounds machen, dass Windows 11 trotzdem drauf hast, auch wenn du kein solches Modul hast in der zweiten Variante.
Hey, ich verlinke dann den Artikel vom
Hey, Dino. Ja, unbedingt, weil der ist echt super. Und die letzte Radikal-Variante, der Dino einfach so, ja, hey, kaufst du doch einfach einen neuen Rechner.
Ja, bei uns am besten.
Genau, bei uns, digitech.ch, immer das Beste. Und sonst eben Linux ist natürlich auch eine gute Variante.
Oder einfach nicht kompliziert tun und einfach
Einfach Windows 11.
Und ja gleich Windows 12. Das kommt ja, das kommt sicher
rein. Ja, aber Windows 10 ist doch eigentlich das letzte Windows gewesen. Ich glaube, das ist auch noch so ein, ein Punkt, wo die Leute ein bisschen pissig sind, so von wegen, dass Windows mal offiziell gesagt hat, hey, Windows 10 ist das letzte.
Wirklich? Wie, was? Was?
Schon, und dann das ewig updated oder so?
Genau, und das einfach dort immer einfach die Software updated und jetzt haben sie halt gleich Windows 11 rausgehauen.
Also wie sie gesagt haben, der Microsoft Flight Simulator 2022 würde 10 Jahre supported werden und dann kommt Microsoft Flight Simulator 2024 ein Jahr später raus. So
ja, genau, bei dem Stil. Das ist Microsoft in a nutshell.
Microsoft nicht versprechen. Das bringt mich eigentlich gerade zum nächsten Thema. Ich habe ja dann auch noch ein Gerät von Microsoft oder Asus testen. Darum gehen wir kurz
Oh Gott im Himmel, das geht nicht.
Neue Hardware
von uns getestet.
Ja, und zwar habe ich den Asus ROG Xbox Ally X. Sind so wie LAX, weißt du, oder Flughafen.
LAX, ja, stimmt.
der Xbox Handheld, wo eben eigentlich kein Xbox Handheld ist. Ich kann ihn nicht einmal entsperren momentan. Es hat ja, die Gerüchte sind schon relativ lang rum, dass Microsoft an einem offiziellen Xbox-Handheld arbeitet. Und es hat sich dann aber eben herausgestellt, der wird von Asus kommen. Und ich glaube, Asus hat in meinem Interview sogar auch gesagt, wo man sie gefragt hat, wo denn ihre ROG Ally 3 bleibt, sozusagen, weil von denen gibt es auch schon 2. Und sie haben gesagt, ja, das ist er. Also, das ist schon der dritte.
Für sie ist das so der Nachfolger.
Genau, für sie ist das der Nachfolger. Und ich meine, das stimmt auch. Das hat wirklich Es ist ein Asus-Handheld mit ein paar Xbox-Stickers drauf.
Und gell, du hast, es gibt ja zwei Varianten.
Ja, genau.
Du hast jetzt einfach die teurer oder die bessere Variante, ja, sozusagen.
Genau, ich glaube, bei uns ist sie 900 Schutz. Ja, habe ich gemeint. Und die andere ist etwa 600, echt. Und die weiße, das ist die, wo du auch gefunden hast, die sind ein bisschen anders verarbeitet. Ich habe übrigens gemerkt, ich finde sie echt gut verarbeitet. Du hast sie auch nochmal gehabt. Manchmal ist mir tatsächlich aufgefallen, dass sie auf der rechten Seite manchmal knarzt.
Ein bisschen knarzt, ja. Aber der weiße, den ich an Gamescom ausprobiert habe, war wirklich mega knarzig. Ja. Der ist, wenn du einen ein bisschen fester zugelenkt hast, ist das Gefühl, dass du zerbrichst.
Aber ich habe es im Fall, ich habe es immer, wenn ich... Hörst du es?
Mhm. Ja, was ist das?
Wenn ich da drücke, ich kann auf den Griff drücken und dann klickt es immer.
Hä?
Das ist nur der Griff, ohne dass du einen Button
drückst. Ich drücke nur den Griff rein. Ich weiß nicht, ob ihr es im Podcast gehört, aber es macht immer so
meine
Taste.
Man hört
es. So, als wäre es ein Joy-Con, der so ein bisschen wackelig drauf ist bei Switch.
Ja, ey, ich finde ihn grundsätzlich nicht schlecht, weil hardware-mäßig, vor allem er sieht ein bisschen hässlich aus, aber er hat so wie Xbox-Controller-Griff. Aber er ist sehr ergonomisch. Das ist wirklich, weißt du, 7 Zoll, liegt gut in der Hand, kannst lang zocken, Gewicht 700 Gramm, ein bisschen mehr.
Also ist genug schwer einfach, oder?
Ja, nein, er ist nicht leicht, ja. Aber weißt du, du kannst ihn viel besser haben als ein Switch. Also weißt du, ich bin nicht sicher, wenn ich jetzt 2 Stunden Switch zocke und 2 Stunden das, fände ich jetzt das bequemer. Weil einfach, du kannst das Gewicht halt besser ab, es verteilt sich besser, oder? Also ergonomisch ist er. Das Spezielle an dem ist eben, dass er der erste ist, der die Xbox Fullscreen Experience heisst. Ist mit dem neuesten Windows 11 Update, hast du die Option. Die ist unter in den Settings unter Gaming, solltest du die können auswählen und dann tut es dir wie, es bootet dann in so eine abgespeckte Windows-Version und dann lässt es weniger Sachen, weißt du, so Prozesse, Hintergrundprozesse lässt es weniger. Das heisst, es ist effizienter, Games laufen ein bisschen schneller und du kannst dann so per Menü oder du kannst auch swipen von unten nach oben und dann kannst du unten auf den Desktop gehen. Und dann hast du das ganz normale Windows. Mhm. Wenn du das Programm installieren willst, dann musst du auch dorthin. Also weißt, aha, wenn du willst, Discord beides, oder ja, keine Ahnung, Photoshop, wenn du Lust hast. Einfach so die klassischen Windows-Programme, die willst du dort, die kannst du auch nur dort installieren. Games kannst du natürlich hier installieren und zwar auch von Steam und so. Und du kannst auch Steam direkt installieren. Aber das musst du nicht in Desktop-Modus. Ach, das ist cool, nur ja. Du kannst wirklich einfach über, ich weiss jetzt nicht, wo es ist, irgendwo jetzt ein Menü und dann sind schon all die populären Game-Launchers, Ubisoft und so drin. Kannst du direkt installieren. Vermutlich hat es die einfach schon vor runtergeladen.
Also Epic und so, all das
Zeug. Ja, genau, also, die sind alle dort. Und dann kannst du Games wirklich auch von dieser Oberfläche starten. Aber eben, so das Hauptproblem ist, ey, das wirkt einfach noch wie eine Beta. Also das ist einfach die Navigation von der Xbox-App. Es ist die gleiche, die du auf dem PC hast, einfach die Kompakt-Version. Und die ist einfach nicht so attraktiv. Und weißt du, du hast so die letzten Games, die es dran zeigt, hat es nur 4 Stück. Du kannst nicht einfach wie bei SteamOS durch alle durchscrollen. Das ganze Erlebnis, das ist manchmal so, bis du ins Seitenmenü rüberkommst, musst mit dem Stick rüber, du kannst nicht mit den Tasten hinten navigieren. Du merkst einfach, das ist ein Desktop-System, das man jetzt einfach so ein bisschen angepatcht hat für Mobile und es ist definitiv eine Verbesserung. Aber es hat immer noch, weißt, weiterhin so Probleme wie, dann kommst du aus dem Standby zurück oder wechselst und dann ist plötzlich das Game winzig klein oder der Screen ist schwarz. Der Standby ist weiterhin einfach unzuverlässig.
Also es ist ja wie so, es hat immer noch Kinderkrankheiten, auch in der dritten Version quasi.
Mega, ja. Das ist einfach... Ja, du merkst einfach, das ist halt immer noch Windows, wo man jetzt nicht offenbar nicht so einfach kann, eine Handheld-Version daraus basteln kann. Oder man hat zu wenig Ressourcen investiert. Die Gamebar, die finde ich gut. Gamebar ist bei Windows mit PC, wenn du Windows G drückst, kommt die. Das ist eine Oberfläche. Und das ist wirklich noch geil. Da ist es auch eine Kompaktversion. Und das ist sozusagen das Beste, finde ich, dran. Da kannst du relativ gut durchnavigieren, hast die wichtigsten Einstellungen, hast Chats und so. Was ein bisschen dumm ist, es hat schon jetzt etwa 10 Menüs und du kannst nicht wie ein Karussell durchscrollen.
Ich kann nicht vorwärts ganz
links, rechts.
Links, rechts.
Aber du kannst nicht, wenn du im ersten Menü bist, wenn du das letzte möchtest, kannst du nicht einfach links drücken. Dann musst du wirklich zack, 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 zack. Dann drückst du einfach 9 Mal. Das verstehe ich nicht, warum das so ist. Und das andere ist, genau, es hat kein OLED, finde ich immer kacke. und Performance, es hat ja wie alles, es ist immer AMD drin eigentlich und es hat den Ryzen Z2 Extreme AI natürlich auch noch. Und hey, das ist im Fall immer noch mehr oder weniger der gleiche Chip, wie in all diesen Windows-Handhelds ist. Die haben einfach meistens ein Z1, aber das ist wie so, der Chip ist trotzdem einfach der gleiche alt, wo man einfach, hey, ich bin kein Chip-Experte, aber der ist einfach irgendein leichtes Upgrade. Und in der Performance, in den Benchmarks, die ich gemacht habe, er ist ein bisschen schneller als die anderen, aber unwesentlich. Also weißt du, so 10% oder so.
Drum. Hey, alles in allem, das tönt für mich nach einem 2 von 5 Sternen Produkt.
Geil, Film, nicht 3.
Hey, ich finde, das ist, ja, eben, vielleicht ist einfach die Messlade von all denen ist halt einfach niedrig.
Mega tief, ja. Ja, du hast halt schon jensten Ramsch-Autisten und weißt, dass es noch viel, viel schlimmer geht.
Hey, ja, das ist, es gibt wirklich noch, der funktioniert wenigstens relativ stabil.
Ich mache den Joke, weil der Phil hat es im Review 3 von 5 Sternen gegeben und ich höre die ganze Zeit nur ein 2 von 5 Sternen pro. Das habe ich schon gesagt. Warum hast du dem 3 gegeben? Das ist ja, 3 hey. Ist für mich gut. Also weißt du, nicht befriedigend, nicht okay, sondern wirklich
ja,
gut.
Also, ja, eben, aber ich finde in dem ganzen Ökosystem finde ich ihn auch eben, so Gott gut. Ja, das ist halt, wir haben halt so mit diesen Sternen und so. Vielleicht würde ich einen 2,8 geben, oder weiss ich auch nicht. Oder? Aber hey, ich finde, der ist okay. Und er ist nicht der teuerste, aber er ist wie nicht der schnellste, er hat nicht den besten Screen.
Ja, wie
und,
teuer ist er? Weißt du, jetzt sagen,
wie zum 900 Stutz ist der. Hey, und ich habe noch den Legion Go 2, den ich auch noch habe. Und einfach, mir fällt einfach auf, jeder von denen ist ein Kompromiss. Jeder. Steam Deck ist mittlerweile einfach nicht mehr schnellste. Dafür der Legion Go ist einfach ein sauschwerer Sieg, hat Analog-Sticks, die nicht so geil sind. Der wiederum hat gute Analog-Sticks, dafür eben so saulaute Tasten.
Das ist verdammt laut.
Es ist wirklich laut. Und es wirklich, also es stört mich.
Wenn du in einem Ruheabteil im Zug gehst, gamen, würde so eine alte Dame zu dir rüberkommen und sagen, du sollst bitte ein bisschen leise drücken.
Hey, nein, es ist wirklich traurig, dass einfach jeder irgendetwas hat, wo du einfach findest, so... Ich könnte euch einfach sagen, was ich will. Und das ist nicht irgendwie verrückt. Macht doch das einfach. Aber und Software, selbst wenn die Software nicht perfekt wäre, könnt ihr bitte einfach mal die Hardware mal irgendwie euch einigen, was wir... Sind sich doch alle einig, was man ungefähr möchte. Ich will nicht 9 Zoll grosses Monster. Ich will irgendwie etwa 8 Zoll, wie es, glaube ich, Switch hat. Es sollte nicht immer ein Kilo schwer sein. Bitte ein OLED. Und einfach anständige Tasten, die nicht irgendwie eben, das ganze Zugabteil nervst damit. Also irgendwie ist es doch nicht.
Kommen wir einfach auch ins gelobte Nintendo-Land mit der Switch 2.
Ja, genau.
Hat der kein OLED?
Ja, aber es funktioniert einfach.
Ja, das funktioniert. Wirklich, wenn das Interface dort anschaust,
aber weißt du, das sagt ein Casual Gamer.
Ja, ja, ja.
Wie
sie kommentiert haben. Ich habe gesehen, IGN hat am Asus ROG Xbox Ally X, ich will es jetzt beim ganzen Namen nennen, 9 von 10 gegeben.
Was? Ja. Ich hatte gedacht, du kommst jetzt mit zu einem 2.
Nein, die sind absolut begeistert. Ich bin so recht schockiert. Ja.
Meinst du, sind sie bezahlt worden?
Für das ist das beste, der beste PC-Handheld, den sie je getestet haben. Hey, und,
ich müsste mal schauen, wer der Autor ist, weil ich auch schon bei anderen Handhelds irgendwo wirklich so extrem positive Reviews gelesen und ich muss wirklich sagen, du kannst keinem von deinen Windows-Handhelds so eine wirklich, wirklich gute Werte geben. Das kann man einfach nicht. Dann hast du wirklich keine Ahnung, weil... Oder keine Ansprüche.
Oder andere Ansprüche, genau. Ja. Das, ja.
Andere, aber
zuverlässig
nicht.
Ist keine. Ich finde, das ist wirklich... Da kannst du mir sagen, was du willst. Wenn weißt du, beim letzten ROG Ally habe ich ja einfach so ein Problem gehabt. Weißt du, dann hat das Menü, weil du hast ja immer noch das RAW, die Asus-Menüs hast du ja immer noch, die ganzen Interfaces. Und dann haben die wieder mal gesponnen, weißt du, dann geht dort wieder mal etwas nicht auf. Ich kann immer eine ganze Liste machen, bei jedem Test von so einem Windows-Handheld mit Sachen, die manchmal nicht funktionieren. Und weißt du, Steam Deck hast du auch manchmal, dann drückst du und stellst vielleicht mal nicht ein, oder keine Ahnung. Manchmal gibt es das auch. Aber das ist so selten, das stört es nie. Und da ist es einfach, jeden Tag habe ich ein paar Mal irgendetwas. Und das darf einfach nicht sein, vor allem nicht, wenn es 1000 Stutz kostet, fast.
Also hey, ja, ich finde, das sind auch so Sachen, die nicht irgendwie eine Geschmackssache sind, sondern es ist einfach so wie ganz objektiv betrachtet, es funktioniert einfach nicht, wie es sollte funktionieren. Und nicht irgendwie, das gefällt mir so oder das gefällt mir nicht so, es ist einfach nicht so, wie es sollte sein.
Ja, das ist, ja. Darum, hey, eben, es ist okay, es funktioniert im Großen und Ganzen, es wird logischerweise noch patched und es wird besser. Aber es ist definitiv nicht das, was man sich von einem Xbox-Handheld erhofft hat. Ja,
kommt nein, dann, vor allem, also eben, für 900 Stutz. Ja.
Sind auch die Zölle, also das sagt man auch, das hat natürlich mit
das Ami, Einfluss, ja.
Hat okay. Darum, weil ihre Konsolen sind ja auch teurer geworden und dass die Konsolen jetzt wirklich einfach auch noch teurer werden, eben PlayStation und so, wird ja auch alle teurer.
Es fühlt sich auch nicht so an, als hätte es irgendwie Ambitionen, das irgendwie zu einem grossen Hit
zu werden. Das ist
nicht das Mainstream-Produkt, oder? Das wird, wie viele andere PC-Handhelds, wird es einfach eine kleine Nische bedienen, die das Geld finden. Und das wird sich nicht millionenfach verkaufen, sondern es ist halt einfach näher.
Aber es ist definitiv ein schlechtes Signal für Xbox, finde ich.
Xbox also, Hardware allgemein, ja.
Weil vorher hat man ja schon, ist es im Serbler gewesen, aber jetzt wirklich, wenn da klatschst du deinen Namen drauf. Und ich finde, die Xbox Hardware ist so wirklich geil gewesen. Also nicht immer, logischerweise, aber gerade die aktuelle Generation, also ich meine, die sind super Geräte.
Ja, voll, ja.
Das hier ist einfach, ja, es ist halt einfach nicht, ist einfach nicht super.
Sehr aufgeben.
Ja, das klingt wirklich so.
Mann.
Ja, gut. Komm, dann gehen wir doch einmal weiter und schauen noch in Big Screen. Play the Pack Tones.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Hey, Luca, was sagt euch der in dem Jingle am Anfang? Play the Part Tones, oder was?
Oh.
ich weiß gar nicht, was der einfach sagt.
Play the part. Graham.
Tones? Nein,
egal. Spiel nochmal ab.
Spiel's nochmal ab.
Also, look. Play the part tones. Part tones?
Part tones.
Ich weiß jedes Mal, was er einfach sagt. Das ist grossartig. Das müssen wir mal schauen. Egal, was man jetzt kann schauen, ist Monster, the Ed Gein Story, eine Netflix-Serie, oder? Und über den...
Ed Gein.
Genau, der berüchtigte Massenmörder, der vor 40 Jahren gelebt.
Ah, ist schon gestorben. 70 Jahre, hätte ich sogar gesagt. Der war in den 40er, 50er Jahren aktiv gewesen.
Ja. Und das ist jetzt eine Kurzserie, oder wie viel Teil, was muss mich da...
Ja, genau. Also Monster, the Ed Gein Story ist ja von der gleichen Macher wie von Dahmer. Und wie soll ich sagen, für die, die es nicht kennen, die Ed Gein Story oder Monster, die Ed Gein Story, das ist nicht eine Doku, sondern das ist eine True Crime Serie. Fiktionalisierte Nacherzählung von echten Verbrechen, inszeniert wie ein Drama. Und wenn Dahmer quasi so die inoffizielle erste Staffel ist von dieser Reihe, dann ist die Ed Gein Story fängt die dritte Staffel. Es gibt eine zweite Staffel, die auch Monster heisst, Monster Doppelpunkt. Jetzt weiss ich nicht mehr, der Blablabla Brothers, also so zwei Zwillingsbrüder.
Merendes,
genau. Die Merendes Brothers, das war dann die zweite Staffel gewesen, und die Ed Gein Story ist jetzt die dritte Staffel. Und jede Staffel eben beschäftigt sich immer mit einem realen Serienmörder, der die amerikanische Kriminalgeschichte geprägt hat. Und der Ed Gein, der ist wirklich einer der absolut schockierendsten Figuren überhaupt gewesen, so ein unscheinbarer Farmer aus Wisconsin, der eben in den 40er und 50er Jahren Sachen gemacht hat, die absurd grausam sind, also wirklich, wo man fast nicht erzählen in einem Podcast. Also, er hat Gräber geplündert, er hat Leichenteile präpariert, er hat aus seinen Lampenschirm gemacht, Schüsseln, Stühle, er hat Nekrophilie betrieben, er hat irgendwann mal aber auch angefangen, lebendige Menschen zu töten. Und das wirklich alles, weißt du, mit Kettensäge und grusigem Zeugs und alles in einer Zeit, wo die Polizei auf so Abgründe überhaupt nicht vorbereitet war. Und das Krasse daran ist, der Ed Gein ist später sogar zur Inspiration geworden für mehrere von den berühmtesten Horrorfilmen aller Zeiten, unter anderem Psycho. Dort hat man vor allem so seine kranke Beziehung zwischen ihm und seiner Mutter ein bisschen erforscht in dem Film. In der Texas Chainsaw Massacre, abgesehen von der Sache mit der Kette, sage ich auch ein bisschen so ein perverses Spiel, dass er die Gesichter von seinen...
Das ist auch er.
Das ist auch von ihm inspiriert, weil auch er hat quasi die Gesichter von seinen Opfern vom Schädel geschält, um sie dann selber anzulegen und so in Rollen zu schlüpfen, als würde er verschiedene Identitäten ausprobieren. Und bei «Das Schweigen der Lämmer» ist es vor allem ums Motiv gegangen, ums Menschenfressen und in Reihen essen und das auch anderen Menschen zum Ausgehen und ihnen sagen, das habe ich von meiner Farm, sozusagen. Also es ist eigentlich quasi all die ikonischen Monster aus diesen Filmen sind nur ein Splitter von einer einzigen realen Person.
Das habe ich nicht gewusst.
Alter, vor Daniel, das ist ja crazy, das ist so. Ja. Das habe ich echt nicht gewusst.
Absolut. Es ist absolut crazy. Und wirklich, also die Ed Ginstar, man sieht das wirklich alles in einer wie sagen wir, es ist wirklich so krass inszeniert. Also es ist mindestens so sensationell gut, diese Reihe, wie verstörend. Ich habe wirklich stellenweise kaum noch können anschauen. Sie läuft auf Netflix eben seit einer Woche. Ist auch die im Moment die meistgeschaute Netflix-Serie, ja, also ist im Moment die meistgeschaute Netflix-Serie, ist auf Platz 1 von den Trending Top 10.
Ist das, also würdest du es denn als Horrorfilm beschreiben?
Ja, Horrorserie, definitiv. Ja, also Horror, also wie oder weißt du, würdest du jetzt Seven als Horrorfilm beschreiben? Es ist ja auch so.
Seven ist mehr ein Thriller.
Ist mehr ein Thriller, oder?
Mit aber schon Grenzen.
Thriller sind auch so in der Grenze, ja, zwischen
ja, die sind dann so fließend natürlich die Grenze, ja.
Genau, genau. Also ich würde Ed Gein jetzt eher in die Richtung tun, in Richtung von Seven, oder? Von so einem Thriller, der einfach absolut grusige Bilder hat, oder? Wo wirklich richtig unter die Haut geht. Ed Gein in der Netflix-Serie wird von Charlie Hunnam gespielt. Den kennt man aus Sons of Anarchy. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig, weil ich verwechsel nicht mehr mit dem anderen, mit dem Travis Fimmel von Vikings, wenn es mir recht ist. Die sehen sich auch sehr ähnlich, aber der Charlie Hunnam, der ist der von Sons of Anarchy und man kennt ihn auch aus barne Guy Ritchie-Filmen wie King Arthur oder The Gentleman. Und Hunnam spielt die Rolle eben wirklich unglaublich intensiv. Er hat so eine kindlich sanfte Stimme auch die ganze Zeit. Wo wirklich
es
so
passt,
unter,
ja.
Es passt so perfekt und es geht richtig so unter die Haut und man kann kaum noch wegschauen. Und so sehr ich oft auch wirklich denke, also die Serie war so krass verstörend, war, ich kann gleich nie können aufhören, weiter zu schauen. Wir müssen die nächste Folge schauen, wie geht es weiter und wie geht es weiter. Und Schnappen ziehen sich endlich. Ich habe extra nicht allzu viel mich zwischendurch informiert über den Ed Gein, damit ein bisschen Suspense noch da ist und ich nicht schon alles weiss über ihn. Und irgendwie in dem ganzen Prozess habe ich mich auch immer wieder selber gefragt, warum eigentlich? Warum schaue ich mir das an? Was tue ich mir da eigentlich an? Sind wir Menschen einfach so sensationsgeil? Oder? Wir haben gestern bei der Vorbesprechung hast du ja gesagt, ah, das ist doch wieder einfach so eine Serie, die ein bisschen mit Gewalt und sensationsgeil und die Gelüste und was steckt
weil die True Crime, auch True Crime Podcasts und so, gehören ja zum populärsten, was es gibt, wo einfach irgendwie eben, brutale Mordgeschichten und es gibt so viele Dokus und so. Und ich glaube, das ist schon irgendwie, dass natürlich der Mensch ist fasziniert von so Abgründen, oder? Mhm.
Voll. Ich habe mir wirklich auch so Gedanken gemacht zu all dem und das dann auch, also ich habe mir für den Podcast auch eigentlich all die Gedanken gemacht und ich habe dann irgendwie so viel zusammengetragen, dass ich dann aus dem einen Artikel gemacht habe, wo morgen, also Freitag, veröffentlicht wird. Aber ich sage mal, ich würde, wenn ich das würde so sagen, ich habe es auf drei Sachen abgebrochen. Ich glaube, das Erste ist mal Empathie. Empathie ist, glaube ich, ganz wichtig, so paradox, wie das tönt bei so True Crime oder bei so einer Serie wie jetzt, der Ed Gein Story. Wir fühlen mit, die Serie zeigt uns das Böse nicht nur einfach von außen, sondern auch wirklich so aus der Nähe. Wir sehen, wie die Menschen kaputt gemacht werden, woher ihr Wahnsinn kommt. Das macht etwas mit uns, das verunsichert uns, oder? Weil wir spüren, hey, hinter dem Monster ist ein Mensch, der so geworden ist. Der ist nicht einfach so auf die Welt gekommen, sondern der ist quasi jetzt in einem im Fall von Ed Gein, der ist von seiner fanatisch religiösen Mutter gequält worden, bis zum geht nicht mehr an einem Punkt, wo er fast nicht anders hätte können, als so zu werden.
Ja, er hat angefangen, es macht Sinn.
Oder? Ja, oder? Also,
genau gleich wie beim Dahmer, der ohne ein scheiß Kind hatte, ja, es macht Sinn, das sind Zutaten für einen Serienkiller, was da zusammengedreht wird von den Eltern.
Oder? Und das zeigt, dass ein Mensch wird nicht einfach so. Und das triggert natürlich unsere Empathie, nicht weil man jetzt irgendwie plötzlich Mitleid hat oder dass er nur irgendwie würde entschuldigen, was machen und sagen, ja gut, er kann ja nicht dafür da haben sie, sondern aber trotzdem, irgendwie unser Hirn funktioniert so, wir wollen Sachen begreifen, die man nicht versteht und das hilft uns, oder? Und der zweite Punkt, wo ich da gekommen bin, ist Kontrolle. True Crime erlaubt uns, das Böse zu betrachten, ihm quasi wie ausgeliefert zu sein, aber wir sitzen trotzdem sicher auf dem Sofa, können pausieren, abschalten, zurückspulen. Wir haben wie das Gefühl von Macht über etwas, wo in der Realität ein absoluter Kontrollverlust wäre, oder? Das ist quasi so eine Konfrontationstherapie sozusagen, aber auf sichere Distanz. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist halt einfach eben, wie der Phil schon gesagt hat, die verbotene Frucht, oder? Wir schauen weil uns zieht das Verbotene einfach magisch an. Und das seit wir Kinder sind. Wenn Mami und Papi sagen, nein, das darfst du nicht, was machen wir? Wir machen es, oder? Wir sagen es, wir probieren es aus. Es ist so wie die kleine innere Rebellion, die in uns steckt. Und wir wissen, wir sollten eigentlich nicht anschauen und trotzdem wollen wir anschauen. Und das ist genau so das, was uns anzieht, oder? Das ist das True Crime, das Brutale. Es ist so die verbotene Frucht. Und irgendwie das Zusammenspiel von diesen drei Sachen, glaube ich, trägt mega dazu bei, dass wir irgendwie dann einmal gleich noch weiterschauen können. Es ist einfach in der Natur von uns Menschen. Wir wollen es verstehen, wir wollen es kontrollieren und es ist einfach spannend, weil es verboten ist. So, das ist so.
Wie viele Folgen gibt
es? Es gibt 8 Folgen, alle an etwa eine Stunde. Ich muss jetzt sagen, ich habe weder Dahmer gesehen, noch den zweiten Teil mit den Miranda Brothers. Ich habe darum keine Vergleichbarkeit, ob jetzt The Ed Gein Story mega viel besser oder schlechter ist als die. Ich habe jetzt das zum ersten Mal gesehen von der Reihe. Ich habe es wirklich sensationell gut gefunden. Aber ich habe für den Moment auch ein bisschen genug gerade.
Ja, ich würde sagen, dann brauchst du ein bisschen, ja.
Ja, mit meiner Freundin habe ich beide vorher, also die beiden Monsters vorher geschaut, die haben wir ohne Probleme durchgeschaut, aber bei Ed Gein haben wir sagen, nach der ersten Episode haben wir eine Besprechung gehabt und haben wir gefunden, gut, an dieser Stelle hören wir auf.
Bevor es noch schlimmer und es wird noch so viel schlimmer als in der ersten. Es wird so gruselig.
Wow. Wobei, Dahmer war natürlich auch hart gewesen, was der mit seinen Opfern gemacht hat, aber ich habe gefunden, dort ist es weniger explizit gezeigt worden. Ich meine, schon die erste Episode vom Ed Gein habe ich schlimmer gefunden, als alles, was ich in Dahmer gesehen habe. So, und man nennt es sowieso noch etwas anderes. Das ist so eine Feel-Good-Murder-Story. Die haben nur ihre Eltern umgebracht. Das ist ja so. Okay. Und es ist wirklich vom Vibe her wirklich so mega, mega leicht und lustig. Es ist eine lustige Serie. Mhm. Und komplett etwas anderes als Ed Gein. Also falls du Lust hast auf True Crime, Luca, aber dir vielleicht etwas Leichteres wünschst, dann würde ich dir Menendez empfehlen als
nächstes. Okay, fair. Das klingt gut. Viel gut Monster Story.
Ja, also schon, ja.
Ich kann euch noch das Ding empfehlen. Es gibt es vom Eric Powell, der macht The Goon, ist er bekannt für die Comics. Und der hat auch eins gemacht, Did You Hear What Eddie Gein Done? Also heisst der ganze Titel. Mhm. Und der hat auch recht recherchiert für das und erzählt aber auch die ganze Geschichte oder zumindest einen Teil davon, was der gemacht hat, halt als Comic. Mega cool gezeichnet und er hat auch, glaube ich, ein paar interessante Sachen drin, die man vorher nicht gewusst hat. Und weil ich habe mich zuerst auch gefragt, weißt, braucht es das irgendwie? Ich finde eben immer das Ausschlachten auf einfach so irgendetwas Brutalem, oder? Und ich habe dann aber gleich gefunden, irgendwie ist es wirklich noch gut gemacht gewesen. Und eben auch so mit ein bisschen mitfühlen und gewisse Sachen verstehst. Weil ich halt einfach den Ed Gein kennt, weil irgendwie es hat schon so einen Horrorfilm gegeben, mal irgendwie den 80er oder so. Ah. Der heisst, glaube ich, einfach auch Ed Gein. Und weil ja, logisch, ist die perfekte Vorlage für einen Horrorfilm, mit einfach brutale Sachen zu sagen.
Okay. Aber ich finde es lustig, Luca, dass du gesehen hast, dass du auch nicht nebenbei viel recherchiert hast. Das finde ich so absurd wie bei True Crime Sachen, oder? Mhm. Du hast vielleicht so ein paar Sachen gehört, aber du probierst Spoiler sicher zu vermeiden. Vom echten Ding so passiert. Das ist so lustig, wenn man so etwas schaut.
Ja, weil weißt du, wenn du einen Zweiten Weltkriegsfilm schaust, dann weißt du irgendwie, wie es aussieht. Bei der Ed Gein, weil ich tatsächlich noch nicht viel über ihn gehört habe, ich dachte, das nutze ich jetzt tatsächlich aus. Also ich noch nicht viel über ihn weiss und tatsächlich nicht genau weiss, wie die Story ausgeht.
Ja, gut, also das ist Monster, der Ed Gein Story, läuft auf Netflix. Dann einer, der aktuell im Kino läuft, ist One Battle After Another. Das ist der neueste Film von Paul Thomas Anderson. Der hat Licorice Pizza, von dem hat Simon ja schon erzählt im Podcast. Inherent Vice, wo übrigens auch der Benicio del Toro mitgespielt hat, der hier auch mitspielt. Und There Will Be Blood. Also ein paar recht interessante Filme. Und ich habe ihn verdammt verreckt gefunden. Das ist also wirklich gut. Der geht 160 Minuten, was ja verdammt lang ist. Und der ist mir überhaupt nicht lang vorgekommen. Wir sind das Dritte gewesen und wirklich nie auf die Uhr geschaut und wirklich nie irgendwie das Gefühl gehabt, ja, langsam beimüde oder so. Und finde ich, das ist ein super gutes Zeichen für so einen Film.
Das ist ein super Zeichen, ja. Mhm.
Und er hat wie so zwei, besteht wie aus zwei Episoden, oder drei Episoden, aber so aus zwei Teilen. Er fängt an mit der French 75, so eine linksradikale Widerstandsorganisation in der heutigen Zeit, wo so illegale Einwanderer befreit, weißt du, die so in den USA, von Mexiko kommen und nachher in diesen üblen Gefängnissen dort sind. Und ich habe schon das Setting irgendwie etwas Ungewöhnliches gefunden, also weißt du, einfach, das, so habe ich das irgendwie noch nie gesehen, mit es einfach so eine radikale Bewegung gibt, wo dann, weißt du, so professionell organisiert, wirklich, wo dann reinschleichen und Leute fesselt und dann die befreien und dann aber völlig sich exponieren und nicht mehr rufen, wir sind eben French 75 und die gehen dann irgendwo in eine Bank rein, wo sie überfallen und zeigen das Gesicht, weil sie finden, das ist Macht, oder? Ich kann mein Gesicht zeigen. Und einer von denen ist der, gespielt von Leonardo DiCaprio, der Pat Calhoun, glaube ich. Und seine Freundin, der Perfidia Beverly Hills, gespielt von der Chase Infinity. Der echte Name passt fast so wie der vom Film. Und sie sind auch so, eben, vor allem sie, völlig überdreht. Er ist so ein der Bombenlecker, der ein Ablenkungsmanöver macht. Und, aber eben, sie sind eine mega organisierte Untergrundorganisation, die aber die Militär an der Nase rumführt. Unter anderem dann gespielt von Sean Penn, wieder unglaublich gut gespielt. Der Lockjaw, er spielt so einen ICE-Offizier. Oder ICE sind ja die US-Behörde, die sich da in den USA ein bisschen alles erlaubt und ständig Leute verhaftet. Und um das geht es natürlich dann da nachher auch. Und der hat es eben so ein bisschen abgesehen oder hat sich ein Flair für die Perfidia und kommt dann auch einmal am Anfang relativ nah an sie an, lässt sie dann aber wieder frei und sind dann auch so ein bisschen so eine komische Beziehung. Es ist wirklich ganz schräg. Aber auch das eben, wie das Ganze gezeigt wird und er, der Lockjaw, ist so ein weirder Typ, eine typische Militärfrisur und der Sean Penn spielt ihn so gut mit seinen Ticks, weißt, wie er so das Maul bewegt und läuft einfach so. Ah, er spielt so einen richtigen, unausstehlichen Militärkopf, richtig, richtig gut, wirklich einer, richtig, ah. Und dann kommen sie das Kind über, aber der Perfidia und der Pat. Und dann findet eben der Leo, ich sage jetzt der Leo. Der Leo findet dann, hey, oder, jetzt, wir können so nicht weitermachen, wir haben jetzt ein Kind und sie kann sich aber irgendwie nicht von dem lösen und findet so, hey, du mit deinem Patriarchat willst mich da irgendwie festhalten und zieht dann wieder los und dann kehrt es dann langsam, oder, das Militär, wenn du fragst dich am Anfang sowieso, irgendwann werden die dich verwünscht und ja, natürlich, irgendwann passiert es dann und sie wird verhaftet, verratet dann ein grosser Teil von der Bewegung und dann springt es für etwa 16 Jahre in Zukunft, wo der Leo, also alleinerziehender Vater, völlig paranoid oder immer noch das Gefühl hat, dass er da wieder von denen aufgespürt wird. Die Tochter kein Telefon erlaubt und sie halt allein aufzieht und sich einfach so in Alkohol und Drogen stürzt, damit er sich irgendwie dem kann vergessen. Und die Tochter, die habe ich dem aufgeschrieben, shit, wer sie ist, aber die spielt auch verdammt gut. Ich finde, die spielt so, sie sind eine sehr reife 16-Jährige, wo ich auf ihren Vater muss schauen muss, wo halt irgendwie weißt, irgendwo so einen typischen Wohnwagen irgendwo im Wald wohnt, weißt. Und dann kommt dann der Lockjaw eben gleich wieder auf die Schliche. Du fragst dich am Anfang auch, wieso nach 16 Jahren? Und dann spürt er sie auf, will dann eben die Tochter vor allem und vermutlich einfach, weil findet die, also du findest dann schon noch raus, um was es genau geht, aber er spürt einfach die restliche Untergrundbewegung auf, die eben immer noch aktiv ist. Und dann schlussendlich ist dann der Leo auf der Flucht, seine Tochter, und er kommt dann eben zusammen wieder, nimmt wieder Kontakt.
Aber Phil, du erzählst uns jetzt nicht den ganzen Plot, oder?
Was nein.
Das sind noch schon die ersten 15 Minuten von denen drin.
Ja, das ist etwa so. Ja. Ich würde sagen, der geht sehr lang. Okay. Aber das siehst du eigentlich im Trailer schon, dass sie dann...
Okay.
Ja, genau. Nein, ich spoilere da eigentlich nichts. Und ja, genau, schlussendlich geht es dann um die Flucht und wenn er wieder Kontakt aufnimmt und dann kommt eben noch der wie heisst er, der Sensei, der Benicio del Toro, kommt auch noch dazu. Wow, der spielt auch so eine gute Rolle einfach. Er ist einfach so ein... So ein bisschen der Glas, wo in dem ganzen Stress, wo es fängt dann eben, der zweite Teil ist dann auch spannend, weil es ist so unwohl beim Schauen, weil du einfach weißt, in den USA passiert das aktuell. Einfach so eine Polizeibehörde, weißt du, das ist immer so absurd, sie kommen mit dem verdammten Kampfheli wirklich ausgestattet, einfach wie so Eliteeinheiten vom Militär, aber vorne dran steht Polizei und die können sich dort auch wieder alles erlauben, oder? Und mit allen Mitteln versuchen sie halt die auszumerzen. Und hey, der Film ist eigentlich immer recht spannend, aber nie irgendwie so, weißt, nervös wie irgendeine, keine Ahnung, Game of Thrones Folge. Hat dann gleich einmal gesehen, solche humoristische Elemente, eben vor allem der Benicio del Toro, der ist dann so richtig willkommen, weil der ist so ein bisschen gelassen. Und der Leo ist immer so völlig gestresst irgendwie, weil er irgendwie eben, der paranoide Typ, er spielt das sau gut und hey, einfach wirklich, also Weltklasse-Film. Also ich habe wie wirklich keinen zweiten. Ich finde, der erzählt eine erfrischend aktuelle Geschichte mit recht düster, also düster, ja, einfach wie so die Weltlage aktuell ist. Haltet es recht vor Augen und ja.
Wieso habe ich von dem bis jetzt noch nie etwas gehört?
Ich höre von allen von dem im Fall. Ja, und habe es immer noch nicht geschafft, zu mal schauen, vor allem, weil es mich mega abschreckt, immer wenn Filme länger als 2 Stunden gehen. Das ist bei mir irgendwie am Suchen.
Ich habe auch gehört, dass er glaub, nicht so gut gelaufen ist. Also, während der Kinos, das ist nicht irgendein riesen Film.
Hey, ich habe das Gefühl, ich habe das schon gehört, also ich habe wirklich auch von dem gehört, auch viel Gutes und nur Gutes. Egal, in meiner Bubble von allen Reviewern sagen alle, Movie of the Year, hands down, also wie so easy, der beste Film vom Jahr. Ich habe ein paar Trailers gesehen oder Teasers und das Lustige ist, kein einziger von denen macht mich an. Ich habe wie das
eben,
Gefühl,
es ist so ein bisschen da.
Ja, ich habe das Gefühl, die ganze Marketingkampagne ist irgendwie nicht gut, weil aus irgendeinem Grund alles, was ich sehe, tut mich nicht mega anmachen. Mhm. Ich komme auch nicht bei der Tonalität komme ich nicht raus. Ich habe das Gefühl, bei den vielen Trailern habe ich eher das Gefühl, es ist ein lustiger Film oder ein ironischer, sarkastischer Film. Und ich glaube, es klingt eigentlich gar nicht mal so danach. Oder ein bisschen nach beides. Oder wahrscheinlich ist es eben genauso schwierig, den Film richtig zu vermarkten, weil er so ein kompletter Genre-Mix ist, wo sehr schwierig zu erfassen ist. Aber genau, ich glaube, so wie es mir gegangen ist, ist es wahrscheinlich vielen anderen auch gegangen. Es hat einfach nicht so richtig den Funken überspringen. Und ich aber jeder, der es gesehen hat, sagt, holy shit, ist das der beste Film aller Zeit oder was? Oder?
Also. Es ist so, weil ich finde auch schwierig, um genau sozusagen, erstens, genau bei Fast ist er zusammen, weil er besteht so auch aus, eben, mit der Rebellion, mit einer Widerstandsbewegung, die er anfängt und dann sozusagen dann irgendwie ein Fluchtteil und dann der Beziehungsteil und dann irgendwie zwischendurch wieder ein bisschen lustig, aber und eben immer das, die aktuelle Thematik. Ich finde es auch noch schwierig, zum selber. Du kannst nicht irgendwie so beschreiben, ja, das ist irgendwie eben ein Murder Mystery oder irgendwie, oder ich weiß es auch nicht. Darum, aber ja, schlussendlich ja, stimme ich dann auch denen zu. Er ist einfach sehr gut und eben, ein Film, der 160 Minuten geht und dann gleich recht kurzweilig findest, ist ich finde auch wirklich sehenswert.
Kommt nicht jeden Tag vor. Er ist übrigens der Regisseur, der One Battle After Another gemacht hat. Das ist der Paul Thomas Anderson. Und der hat auch
schon... Anfang gesagt.
Oh, sorry, habe ich es völlig...
Hast du noch einen anderen Film, den ich nicht aufgelistet habe?
Magnolia, There Will Be Blood.
Ah, das habe ich auch. Magnolia, genau, den hat er auch noch gemacht.
Magnolia hat er auch noch gemacht. Boogie Nights, 1997.
Ah, den hat er auch gemacht? Ich finde, er hat recht interessant, so ein bisschen Spektrum von Filmen.
Ja, Punch Drunk Love, vielleicht kennst du den, The Master, Der seidene Faden, es ist wirklich ein komisches...
Ich finde, Inherent Vice trifft es vielleicht noch am ehesten, den habe ich eben nicht so gut gefunden. Mm. Aber der ist auch so ein bisschen Crime-mäßig, wo aber auch... Aber eben, der hat mich jetzt nicht so gezündet. Den finde ich... Der war sehr gut bewertet gewesen, aber ich habe ihn dann gefunden, jetzt nicht ganz so abgeholt, aber... Da, grossartige Figuren, wirklich super gespielt. Sehr viele solche exzentrische Figuren, super toll und ja, cool gemacht. One Battle After Another, wirklich, also kann ich extrem empfehlen. Dann habe ich doch noch einen kleinen Game-Tipp, darum gehen wir noch ins Spiel.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den Spielecken.
Genau, und zwar habe ich noch ein bisschen, aber auch nicht so viel, weil ich noch diverse Games testen muss. Habe ich Absolum geschrieben. Absolum, ja. Und das ist, ich weiß gar nicht, wie man es am ehesten beschreibt, so ein bisschen Brawler-mäßig. Es ist so mega schön gezeichnet, Fantasy-Game, 2D, wo du so ein bisschen von links nach rechts dich durch Monster prügelst. Du kannst es Koop spielen, das zweite. Und wenn es allein spielst, wählst du einfach am Anfang. Hast du 2 Figuren zur Auswahl, so einen Zwerg und dann so einen schwertschwingenden Elf oder irgend so etwas. Und es hat auch wieder so ein Roguelike-Prinzip. Du gehst durch den Level und kannst ab und zu hat es so Verzweigungen, wo du durchgehen kannst. Und wenn der Level fertig ist, dann siehst du auch auf der Übersichtskarte sozusagen deine Stationen, wie weit du gekommen bist. Wer am Schluss wartet, dann meistens irgendwann ein Boss. Und ich habe, glaube ich, jetzt erst 2 geschafft. Und es ist einfach... Also eben, erstens, das Design. Es sind mega geil. Also wirklich
cool, wirklich so handzeichnet aus.
Ja,
also, in einem Trickfilm.
Ja, genau. Wirklich wie so ein wunderschöner Trickfilm. Und ja, spielt sich einfach auch recht cool. Hast nicht zu kompliziert. Hast irgendwie zwei Angriffe plus einen Spezialangriff, den du auflatschst, in dem du Gegner verhaust. Dann kannst du ausweichen und wenn du ausweichst im richtigen Moment, dann tust du blocken und du kannst es einfach... Oder es ist wie so Street Fight, Double Dragon, wenn jetzt ein ganz anderes Game ist, wo du kannst einfach ein bisschen und runterlaufen und wenn die Gegner gerade ausschlagen, kannst du versuchen einfach runterlaufen sozusagen zum Ausweichen und manchmal hat es dann irgendwie ein Wildschwein, wo du kannst drauf hocken und rumreiten und die Gegnerinnen reiten, was auch recht lustig ist. Und natürlich Gegenstände, wo du rumschwarten kannst. Manchmal kannst du in ein Häuschen rein und dann hat es vielleicht einen Schatz drin. Es gibt manchmal so kleine laufende Geldsäcke, die du verprügeln kannst, wo Geld rauskommt. Weil du eben geht ab und zu noch etwas zum Auflesen. Und dann hat es immer so, gewisse Stationen hat es eine Fähigkeit, die du auswählen kannst für den Run. Hast du irgendwie einen speziellen Angriff oder bessere Verteidigung, dann machst du irgendwie beim Dashen hinterlässt einen Feuerlachen hinter dir, wo die Gegner Schaden nehmen. Einfach so lustige Sachen, dass es immer ein bisschen auflockert. Und genau, du siehst schon, eben, wenn du am Anfang anfängst, dass es glaub, mindestens ich glaub, 6 Figuren müsste es geben. Das heisst, du eben, kannst noch andere freischalten. Und den Zwerg habe ich eben auch schon gespielt, wo... Der boxt einfach mit den Füßen am Anfang mal. Das ist echt geil. Und ja, es ist mega motivierend. Bossfights sind auch echt cool. Du musst so einen riesigen Ritter mit so einem riesigen Schild, wo du halt auch musst irgendwie versuchen, hinter die Deckung zu kommen. Du musst vor allem richtig timen mit dem Blocken. Und am Anfang stirbst du halt. Und dann, wenn jedes Mal, wenn du stirbst, tust du gewisse Sachen aufleveln, wo du kannst dann du hast mit, glaube RT, hast so einen Spezialschlag. Vor allem den kannst du freischalten, bessere, wo du andere Aktionen machen. Und du kannst auch so Rüstungen finden und so. Und dann mit der Zeit ist es dann einfacher und dann schaffst du die auch mal. Hey, easy, motivierend. Eben so einen Run geht vielleicht irgendwie 15 Minuten, dann bist du bei einem Boss. Und es hat auch verschiedene Länder, wo ich aber jetzt noch nicht war. Aber sehr cool, kostet, glaube ich, um die 20, zwischen 20 und 30 Stutz, habe ich das Gefühl.
Oh, voll easy.
Absolut, also ein easy Preis und wirklich,
schau dir mal den Trailer. Würdest du das, wenn ich jetzt für ein Roguelike, zurück. Im Dezember gehe ich auf Japan und ich suche nach Games, wo ich im Flugzeug kann durchsuchen kann. So, Roguelike, würdest du eher Hades 2 oder Absolut empfehlen?
Hey, ich höre einfach, dass das Hades 2 einfach sensationell soll sein. Ich
bin du hast es selber nicht gespielt?
Mal, aber ich bin einfach nach 2-3 Stunden, ich bin immer noch nicht so drin.
Okay,
ich weiß auch nicht, ich bin aber ins erste Fall auch nicht so, das habe ich vielleicht 10 Stunden gespielt, aber ich habe es jetzt nie so gefühlt wie andere.
Darum, und absolut im Vergleich hast du mehr gefühlt und ja, du kommst schneller rein.
Ja genau, ich habe das Gefühl, ich komme schneller rein, aber ich habe das Gefühl, das spielt man vermutlich auch nicht so lange. Habe ich jetzt den Eindruck, weil ich glaube, das Hades hat mehr Komplexität. Weißt, die okay. 1000 Kombinationen.
Ja, doch, von, ja.
Darum glaube ich, das hat mehr Widerspielwert. Aber genau das ist irgendwie zum... Es gibt so, ich finde es jetzt schöner als Hades. Hades ist
cool, mega cool aus,
sieht gleich aus als Erste. Und aber sicher auch sehr ein gutes Handheld-Game.
Hey, ich hole mir einfach beide.
Das ist nie verkehrt. Ja, top. Dann wären wir da schon am Ende. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Danke fürs Mitmachen und fürs Zuhören. Und tschüss miteinander.
Tschüssi.
Ciao zusammen.
Tschüss.